Die Nachricht hat gestern eingeschlagen wie eine Bombe. Adrian Newey ist mit Wirkung zur Saison 2026 Teamchef von Aston Martin. Er ist also etwas wie Andrea Stella oder Fred Vasseur dann eben bei Aston Martin. So könnt ihr euch das vorstellen. Damit haben sich jetzt auch die Gerüchte bewahrheitet, über die wir kürzlich noch berichtet haben. Andy Cowell, der aktuelle CEO, verliert seinen Posten, wird gewissermaßen degradiert. Er verlässt das Team aber nicht, sondern wird künftig Chief Strategy Officer werden. Neue Position für ihn. Heißt das nun, dass Christian Horner nicht mehr kommt, zum Team stößt, wie wir berichtet haben? Jein. Vielleicht aber auch nicht. Was bedeutet das überhaupt für Newey, Cowell und das ganze Team Aston Martin? Darüber werden wir sehr, sehr ausführlich sprechen heute. Aber wir reden noch über natürlich den anstehenden Grand Prix in Katar. Dort könnte sich immer die WM entscheiden. Wir reden über das Wetter, wir reden natürlich über unseren garantiert falschen Podiumstipp. Wir haben Einschätzungen für Oscar Piastri, Lando Norris, Verstappen und. In den kommenden Minuten alles drin, bleibt also dran. Ihr seid nämlich bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Let's go! Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Los geht's.
Tja, und wir starten wie immer bei der Preview zum Rennen mit dem Wetter. Also, wir haben ja ein Sprintwochenende. Das heißt, es gibt nur ein einziges freies Training und das wird wie eigentlich alle Sessions. Wen wundert, es ist in der Wüste, ja. Es soll nicht regnen, ja. Aber es kann zwar theoretisch sein, dass es mal in der Wüste regnet.
Las Vegas hat es geregnet.
Ja, genau. Aber in diesem Wochenende ist komplette Trockenheit vorhergesagt, ja. Temperaturen 25 Grad beim ersten freien Training, beim Sprintqualifying und so um die 22 Grad, leichte Winde, so bis zu 15 km/h. Also gibt teilweise ein bisschen Seitenwind in der Zielkurve, aber halt jetzt nichts Großartiges dafür. Dann am Samstag im Sprint gibt es einzelne Windstöße bis 30 km/h, zumindest ist vorhergesagt. Lufttemperatur so um die 23 Grad. Im Qualifying wird es ein bisschen kühler, 20 Grad dann ungefähr. Weiterhin natürlich auch kein Regen, wie wir es gesagt haben. Und dann Rennen am Sonntag auch um die 20 Grad, knapp unter 20 Grad Marke die Temperaturen vorhergesagt. Aber ja, Wind soll ein bisschen drehen, Rückenwind, Ausgangskurve 3, Gegenwind, Anfahrt zur Zielkurve. Generell schwacher Wind, einzelne Windstöße, die dann aber eher so bei 12 km/h sind. Also sollte machbar sein für die Fahrer, denn wir wissen ja, ab und zu haben wir ja Grand Prix, wo dann wirklich richtige Böen aufziehen. Dann kann das schon mal ein Problem werden auf der Stellenrunde und dann das Qualifying vermasseln. Also damit ist aber jetzt wirklich genug zum Wetter gesagt. Ja, das kann sich auch noch alles ändern.
Kommen wir zum Mann, der den Wind sehen kann, oder?
Ganz genau. Sehr schöner Übergang. Adrian Newey, ja. Der ist jetzt nämlich bestätigt von Aston Martin höchstpersönlich, von dem Team Aston Martin als Teamchef ab 2026. Noch ist das nicht, wird er aber werden. Und das war ja schon mega Move, Dave. Ne? Also damit hat, glaube ich, kein Mensch gerechnet.
Nee, also das hatten wir nicht auf unserer Bingo-Karte. Und wir haben ja wirklich vor nicht allzu langer Zeit noch alle Gerüchte kommentiert. Ob es jetzt Christian Horner wird, Andreas Seidel, Mattia Binotto war auch im Gespräch. Ein Comeback von Martin Whitmarsh. Alles witzige Namen, die da rumgeschwirrt sind. Wir haben Günther Steiner noch in den Ring geworfen. Alles Pustekuchen.
Mit dem Augenzwinkern,
ja. Es wird tatsächlich einfach mal Adrian Newey. Also damit hätte wirklich niemand gerechnet. Er ist bekanntermaßen einer der wichtigsten, bekanntesten, angesehensten technischen Köpfe in der Geschichte des Sports. Absolute Legende. Und er wird jetzt eben ab dem nächsten Jahr die Rolle des Teamchefs on top übernehmen. Also er verliert nicht seine ganzen technischen Kompetenzen, die er da hat innerhalb der Mannschaft. Er macht nebenbei als Nebenjob einfach noch Teamchef so mit ungefähr. Er ist aktuell ja bereits als Managing Technical Partner tätig. Und was auch wichtig ist, er ist Miteigentümer des Teams. Also ihm gehören Anteile
am
Team.
Genau.
Das war ihm sehr wichtig. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie bei Toto Wolff mit Mercedes vielleicht. Also er arbeitet da auch durchaus in die eigene Tasche, wenn er da das Team nach vorne bringt. Spannende Konstellation auf jeden Fall. Was bedeutet das Ganze jetzt nun für Adrian Newey und seine Aufgaben in der Mannschaft? Wir haben es noch mal ein bisschen zusammengefasst. Punkt 1. Er muss sich jetzt nicht nur auf die Technik, sondern on top eben auch auf den Rennbetrieb, aufs Tagesgeschäft fokussieren. Newey wird das technische Team und das Geschäft an den Rennstrecken leiten, so ist es. Der Wechsel soll ihm jetzt ermöglichen, seine kreative und technische Expertise voll auszuschöpfen, weiterhin. Ja. Und Punkt 2. Es bestätigt gewissermaßen eine Art Vormachtstellung, die Adrian Newey da innerhalb der Mannschaft genießt, ja. Obwohl Teamchef ein wirklich sehr, sehr vielseitiger Titel ist, die Rolle kann man sehr unterschiedlich interpretieren auch. Adrian Newey's neue Rolle gilt gewissermaßen eben als Bestätigung seiner Position innerhalb der Mannschaft, seiner Vormachtstellung. Das bedeutet, er kann großen Einfluss darauf nehmen und alle Dinge nach seiner Vorstellung umsetzen, zumindest mehr als es manch anderer Teamchef kann. Sein Amt wird ja wahrscheinlich ein bisschen technischer ausgerichtet sein als das der meisten anderen Teamchefs. Wir sagen gleich am Ende des Segments noch ein bisschen was dazu, denn Ingenieure und technisch kluge, beschlagene Köpfe als Teamchefs, das scheint ein neuer Trend zu sein.
Ja, da gehen wir auch gleich darauf ein. Und erstmal ist natürlich die große Frage, hat er sich da nicht vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen? Ja, also es ist ja schon auch eine deftige Aufgabe, das Design zu leiten, die Chassis-Design-Leitung, die hat er ja inne gehabt bisher. Allein schon deswegen, weil die neuen Regeln jetzt anstehen. Aber man darf nicht vergessen, im Vergleich zu früher, ja, der ist ja auch schon jahrzehntelang in der Formel 1, arbeitet er heutzutage eher so auf der Top-Level-Ebene. Er hat natürlich ganz viele fähige Designer unter ihm, die dann seine Ideen dann im Prinzip umsetzen. Ja, also er ist da sozusagen der Taktgeber, der Teamchef sozusagen, der Designabteilung. Genau. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so wild. Vielleicht, sage ich bewusst, wie man sich das vielleicht erstmal vorstellt. Aber natürlich ist es auch ein Risiko, denn auch ein Christian Horner hinten raus hat sich verzettelt, wollte viel zu viel machen, Marketing und so weiter und so fort. Wollte alles bei sich zusammenlaufen lassen, statt da extra Leute zu haben, denen er da vertraut. Und da kann man sich schnell verzetteln. Juri, muss man auch sagen, der ist jetzt 66 Jahre alt, also der wird auch nicht jünger. Das heißt, also klar, wenn der im Saft ist und so, dann kann er das auch noch wegrocken, ja, da kann die Power schon reichen, aber vielleicht verzettelt er sich da auch, verliert so ein bisschen den Fokus und das ist was, was Aston Martin ganz bestimmt nicht will, sich für so teuer Geld und Teamanteile verscherbeln, dann ein Genie holen und das dann eigentlich so ein bisschen aus Sparflamme laufen zu lassen, weil er sich dann irgendwie so zerfasert mit seinen Arbeitspaketen, denn Rolle des Teamchefs, die bringt auch viele nicht-technische Verpflichtungen mit sich und die müsste dann Adrian Newey auch wahrnehmen, also Sponsorentermine, F1-Kommissionssitzungen, Personal, Führung, ja, müsste auch viel mehr wahrscheinlich sich vor die Presse stellen, als er es bisher getan hat. Und das mag er eigentlich gar nicht so gerne. Ja. Und das könnte ihn alles eben ablenken von seiner Hauptaufgabe, dieser Designgenialität, die er hat. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, vielleicht geht dann, das wäre jetzt wieder ein positiver Aspekt, so ein Ruck durch das Team, denn er hat ja schon eine ziemliche Aura, wie man heutzutage ja verstärkt sagen würde. Und diese neue Präsenz, die er dann auch als Teamchef haben würde oder haben wird, ja, es ist ja jetzt in Stein gemeißelt, dass er diese Aufgabe übernehmen wird, die könnte dann auch wirklich so einen positiven Schub ins Team reintragen. Und er ist ja wirklich jemand, der extrem kompetitiv denkt und auch wirklich nicht davor zurückschreckt, radikale Lösungen zu finden. Also bisher natürlich in seiner Funktion als Designer, aber das kann sich natürlich dann als Teamchef noch auswirken auf andere Bereiche, denn jetzt hat er ja auch mehr zu sagen dann. Ne? Also das ist schon was, wo er wahrscheinlich auch intern sehr viel Druck gemacht hat, dass es dann so kommen wird. Wir gehen dann auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und letztlich könnte auch Fernando Alonso davon profitieren, denn der ist ja so ein bisschen einer der Lieblinge von Newey. Newey hat ja schon wirklich sehr lange gesagt, so Hamilton und Alonso, das sind so zwei Fahrer, mit denen will er unbedingt mal zusammenarbeiten. Und da gab es die Gerüchte, geht er zu Ferrari oder geht er zu Aston Martin? Das waren so die heißesten Dinger. Aston Martin ist es geworden. Ich sag mal so, es wird wahrscheinlich der Schaden von Alonso nicht sein. Und möglicherweise hat es auch die Tür größer aufgemacht, den ganzen Spalt weit, für einen möglichen Verstappenwechsel 2027, der weiterhin über allem schwebt. Also, aber jetzt vielleicht erstmal, Dave, lass uns mal kurz noch reden über diese neue Rolle. Und das ist ja sozusagen eine moderne Herangehensweise, wie ein Teamchef funktionieren kann. Du hast sozusagen zwei Teamchefs, die sich dann Kompetenzen aufteilen und dann sozusagen als Doppelgespann das Ganze leiten. Bei Sauber zum Beispiel ist es so, ne?
Ja, du hast Mattia Binotto, der über den Dingen steht gewissermaßen und da viel Management betreibt und Jonathan Wheatley ist dann ja, operativ der Teamchef und Leiter des Tagesgeschäfts, das stimmt. Worauf ich aber hinaus wollte, es ist so ein neuer Trend in der Formel 1, der da aufkommt und es ja, gibt einen neuen Typ Teamchef, der sehr gute Arbeit leistet grundsätzlich und damit meine ich zum Beispiel Menschen wie Ayako Matsu bei Haas, einen James Vowles bei Williams zum Beispiel, er kommt auch aus der technischen Ecke eigentlich eher. Auch Laurent Mekies ist unwahrscheinlich technisch beschlagen und auch eher so ein Ingenieurskopf. Und die drei arbeiten ja wirklich sehr, sehr erfolgreich seit einiger Zeit bei ihren jeweiligen Teams natürlich.
Sind ja auch studierte Ingenieure, ne? Das, bevor man das ganz ist, also genau, man muss das Kind auch lernen. Genau. Also, das hast du ja eigentlich auch damit gemeint, aber dass es auch mal klar ausgesprochen wird. Die haben das studiert, die sind da auf allerhöchstem Level unterwegs und die sind eben echte Experten. Anders jetzt als zum Beispiel Günther Steiner, darauf wolltest du ja hinaus.
Ja, ne? Ganz genau. Die haben ein großes Maß an technischem Verständnis einfach. Auch anders als so, ich sag mal, Marketing-Typen wie jetzt ein Zac Brown zum Beispiel, auch da gibt es ja eine Doppelrolle. Ja. Zac Brown leitet das Team als CEO und die ganzen Geschicke. Andrea Stella ist aber der Teamchef. Er ist auch so einer, der ist auch technisch unwahrscheinlich beschlagen und kennt sich da sehr gut aus. Unheimlich großes Fundament an technischem Wissen einfach. Und das scheint der neue gangbare Weg zu sein in der Formel 1. Natürlich fällt Adrian Newey da auch in die Kategorie als Aerodynamik-Guru und der versteht auch die Mechanik, Aufhängungsgeometrie und so weiter. Vielleicht ist das ja die Motivation gewesen. Es gibt allerdings auch ein Negativbeispiel. Mattia Binotto ist nämlich eigentlich auch so ein Typ. Er war ja lange bei Ferrari tätig, hat im Motorenprogramm da gearbeitet eine Zeit lang, hat sich da wirklich hochgearbeitet durch
und auch sehr gute Arbeit
viele
geleistet.
Stufen. Sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er wurde dann aber Teamchef bei Ferrari und da hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, er muss sich dann irgendwie zerreißen. Er will gleichzeitig noch seine ursprüngliche Rolle ausüben und das Team technisch leiten, muss aber die ganzen Aufgaben eines traditionellen Teamchefs auch übernehmen. Das hat leider nicht so gut funktioniert bei Ferrari. Könnte eine Warnung an Adrian Newey sein. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Ja, das ist natürlich dieses angesprochene Risiko. Und Binotto ist jetzt vielleicht ein bisschen eher vergleichbar mit Andy Cowell. Und das ist jetzt die zweite große Personalie. Natürlich schon ziemlich im Schatten jetzt von dem Riesennamen Newey, aber darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, der ist jetzt dann eben nicht mehr CEO. Das war in den letzten 14 Monaten. Und auch da nochmal ganz wichtig zu sagen, also Teamchef heißt nicht CEO. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Du hast es ja gerade gesagt, Dave, bei McLaren zum Beispiel, Zac Brown ist der CEO, Andrea Stella ist der Teamchef, ja. Und dementsprechend wird es auch jetzt ab 2026 so sein. Also der Teamchef wird eben Adrian Newey, der wird da an der Strecke das Team leiten und hat noch dazu die Kompetenz, die er bis jetzt hatte, sozusagen dann die Chassis-Design-Aerodynamik federführend zu verantworten. Und Andy Cowell, der war bisher CEO, ist es jetzt nicht mehr und der wird jetzt Chief Strategy Officer. Und rein offiziell, ja, berichtet der interessanterweise direkt an Lawrence Stroll. Das heißt, du hast Adrian Newey ja, als Teamchef, du hast Andy Cowell als Chief Strategy Officer und die können sich natürlich, müssen sich natürlich auch absprechen.
Klar.
Kommen wir auch gleich dazu. Adrian Newey hat da auch was dazu gesagt, dass es ganz wichtig ist. Aber nominell haben die beiden jeweils nur Lawrence Stroll über sich. Ja? Also das ist nicht der eine, der Chef vom anderen. Also auf dem Papier sollte es eine klare Aufteilung sein. Natürlich überschneidet sich da vieles und man hat ja gehört, dass die beiden sich in die Haare haben bekommen haben. Also es wird sehr, sehr spannend werden, wie sich das nächste Saison entwickelt. Tja, aber jetzt schauen wir mal, was sind denn die Aufgaben von Andy Cowell? Also Fokus auf Partnerschaften und Integration. Also in seiner Rolle als Chief Strategy Officer wird Cowell eben darauf fokussiert sein, diese technischen Partnerschaften zwischen Aston Martin, Honda ist ja der Motorenlieferant, ab nächstem Jahr für Aston Martin, Aramco, die Ölfirma, Hauptsponsor und natürlich dann sowas wie Shell hier für Ferrari ist, genau, und Valvoline zu optimieren. Ja, also alles, was da so an Flüssigkeiten sozusagen ins Auto reingepumpt
Öle,
wird.
Additive und so weiter.
Genau, ist ja auch viel chemisches Wissen auch vorhanden und er ist ein Motorenexperte, ja, also er soll sich dann eben damit beschäftigen, vor allem diese nahtlose Integration dieser neuen Power Unit von Honda, des Kraftstoffs und des Chassis zu gewährleisten, dass diese technischen Komponenten möglichst gut zusammenarbeiten und das kann er wirklich sehr gut, denn für die, die es nicht wissen, also Cowell ist eben genau da besonders stark und er ist sozusagen der Mann, dem man vor allem diese Dominanz der Mercedes-Motoren in den 2010er Jahren zuschreibt, da wo ja Hamilton alles wegdominiert hat, ja. Und dann kurz auch mal der gute Nico Rosberg, dürfen wir nicht unterschlagen, ja. Aber das waren eben diese Mercedes High Performance Powertrains und die hat er verantwortlich geleitet, ja. Und für 2026 hat dann auch Adrian Newey gesagt, Cowells neuer Fokus auf die Power-Unit-Integration ist, Zitat, ausschlaggebend für die Reise des Teams. Also, das darf man jetzt auf keinen Fall unterschätzen, ist also der zweite ganz starke Mann da neben Adrian Newey. Und jetzt sprechen wir ein bisschen, Dave, über den Hintergrund des Wechsels. Ja, also ja, warum ist denn Cowell jetzt in diese Rolle gedrängt worden? Hat sich vielleicht im Dialog, muss man jetzt mal schauen. Offiziell ist es eine einvernehmliche Entscheidung.
Naja, so ist es. Also die Führungsebene, namentlich Lawrence Stroll, hat das Ganze jetzt, diese Rochade natürlich verkauft als einvernehmliche Entscheidung im Sinne des Teams natürlich, ja, man möchte sich bestmöglich aufgestellt wissen und da Performance rausholen, wo es nur geht. Allerdings gibt es einige Quellen, die auch nahelegen, dass die Zusammenarbeit zwischen Andy Cowell und Adrian Newey nicht so gut funktioniert hat. Warum sie das ab jetzt dann besser tun soll, erschließt sich mir noch nicht ganz, aber da sagen wir gleich was dazu. Adrian Newey hat auf jeden Fall rasche Veränderungen gefordert und einige Schwachstellen im Team benannt. Er hat zum Beispiel bei Simulationsanlagen Und da gab es dann offensichtlich Meinungsverschiedenheiten über die notwendige Richtung, ja, in die man gehen möchte, und das Tempo der Entwicklung. Ja. Andy Cowell hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht ganz funktionierte, dass er dann in seiner bisherigen Rolle als Teamchef dann unter diesen Umständen nicht weitermachen kann. Klingt alles sehr negativ, aber jetzt möchte ich dieses Fass kurz aufmachen. Da stellt sich mir doch die Frage, wenn es da Meinungsverschiedenheiten großer Natur geben soll, warum ist Andy Cowell dann nicht komplett weggegangen vom Team, ja, sondern ordnet sich jetzt in einer anderen Struktur da trotzdem weiterhin ein und bleibt bei der Mannschaft und arbeitet da weiter? Ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Meine Theorie ist, vielleicht werden diese Meinungsverschiedenheiten da medial aufgebauscht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da einfach wirklich einvernehmlich sich da geeinigt haben und gesagt haben, so Leute, lasst das mal anders aufstellen. Adrian Newey hat eine ganze Menge Erfahrung reingebracht. Er ist da reingekommen in die Struktur, hat vielleicht Dinge gesehen, Dinge erkannt, die er gerne optimiert wissen möchte, ja, hat sich ja dann mit Lawrence Stroll gesprochen, hat man sich zusammengesetzt und gesagt, komm, lass das mal so und so und so machen. Und dann hat Andy Cowell ja vielleicht gesagt, gut, klingt plausibel, versuchen wir das mal. Keine Ahnung, ja, wir wissen es nicht, ist natürlich alles Spekulation, aber erschließt sie mir nicht ganz. Wenn es große Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vielleicht sogar geben soll, warum bleibt Andy Cowell dann in der Mannschaft? Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine Meinung, schreibt es uns gerne in die Kommentare.
Ja, also ich würde sagen, du hast halt einfach im Prinzip so eine, ich habe Ronaldo und Messi im gleichen Team-Situation, ja, und da schmeißt du ja nicht den einen raus, bloß weil der andere mit ihm nicht ganz klarkommt. Das versuchst du erstmal glatt zu ziehen und gerade zu ziehen, vielleicht auch gerade deswegen dann die Kompetenzen so zu verteilen, dass es wieder stimmt. Es wird man jetzt sehen, ob das schlau war, dass man Adrian Newey so viel, so viel Macht gegeben hat und auch so viel nominell Anteil am Team, so viel Gehalt. Er ist natürlich jetzt jemand, der auf der einen Seite der ganz starke Mann ist, qua Position und natürlich auch, weil er so viel Geld bekommt und die Anteile hat. Auf der anderen Seite muss er jetzt auch liefern. Ist natürlich jetzt auch viel zu früh, das zu bewerten. Und das sieht bei Andy Cowell jetzt ganz ähnlich aus. Und dementsprechend wäre es ja wirklich fahrlässig, von Aston Martin da jetzt einen in die Wüste zu schicken. Ist aber natürlich etwas, wo man drauf schauen muss und bietet sehr, sehr viel Zündstoff auch. Also bin sehr, sehr gespannt, weil das wird vielleicht dann auch nochmal im Nachhinein zeigen, was da bei Red Bull vielleicht auch wirklich los war, weil offiziell heißt es ja, dass der liebe Christian Horner niemanden neben sich dulden wollte, keine anderen Götter sozusagen, aber es kann natürlich auch sein, dass Adrian Newey da einfach viel zu viel wollte, vielleicht auch intern so stark an dem Stuhl von Horner gesägt hat, ist jetzt reine Spekulation, weil er da sich selber da im Aufwind gesehen hat und mehr Macht, mehr Anteile wollte. Ja, ist ja generell auch was, warum Ferrari ihn dem Vernehmen nach nicht haben wollte, weil sie gesagt haben, hey, pass mal auf, du kannst schon zu uns kommen, aber Anteile gibt's nicht bei Ferrari, das können wir dir nicht bieten und Fred Vasseur ist Teamchef und da bist du sozusagen die Nummer zwei sozusagen. Das ist unser Weg, den wir einschlagen. Mhm. Also bin da sehr, sehr gespannt. Aber Dave, was bedeutet es denn für Aston Martin, also das Team jetzt? Man kann sagen, also diese Änderungen, die sind jetzt natürlich vor allem mal strategischer Natur und wir haben es jetzt eigentlich schon auch anklingen lassen. Ne? Das Ganze ist zieht darauf ab, dass eben diese Führungskräfte, also namentlich eben jetzt Cowell und Newey, ihre Stärken voll zum Tragen bringen. Und da sind wir jetzt mal gespannt. Also es ist ja jetzt auch eine Saison, die absolut Weichen stellt. Man darf sich jetzt nicht verkalkulieren für nächste Saison. Da werden die Regeln, die Karten neu gemischt. Und das sollte man schauen, dass man gut aus der ersten Startbox kommt. Und auf dem Papier ist es jetzt eine schon recht gezielte Aufteilung der Verantwortung, dass es da Überlappungen gibt, ist bei jedem Team so. Mal schauen, ob das jetzt hinhaut. Es zeigt aber auch so ein bisschen, dass es bisher noch nicht so perfekt aufgestellt war bei Aston Martin, sonst würde man ja so einen Move auch gar nicht machen. Dann schauen wir mal, denn eine Sache, und deswegen haben wir ja am Anfang auch so stark darauf hingewiesen, also Teamchef, nicht CEO, ist jetzt Adrian Newey, CEO war Andy Cowell und jetzt ist rein nominell die Stelle als CEO offen und diese Horner-Gerüchte, die sind ja noch nicht ganz verstummt und es kann natürlich theoretisch sein, dass dann noch ein CEO-Posten zu besetzen ist. Das wäre dann sozusagen die Rolle des Zac Brown. Also wir haben es ja gesagt, ne, Andrea Stella wäre sozusagen Adrian Newey und dann wäre ein Zac Brown sozusagen noch zu suchen. Muss nicht heißen, dass es Christian Horner wird, Dave, aber dieser CEO-Posten, der könnte schon noch besetzt werden.
Ja, also es braucht schon jemanden, der dann auch mit Sponsoren redet, der sich vor die Presse stellt, irgendeinen Kommunikator nach außen auf jeden Fall. Und da sehe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, weder Newey noch Andy Cowell in einer guten Position. Vielleicht macht's Mike Craig wieder, der ist ja auch noch im Team, der war ja auch Teamchef vorher. Der kann das ganz gut, vielleicht übernimmt er dann diese Teile der Arbeit noch. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht kommt dann Christian Horner, vielleicht kommt auch ein Andreas Seidel, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall spannend, das Karussell bei Aston Martin dreht sich weiter fröhlich und heftig. Die muss ich mal anschauen, wer da alles gegangen ist und gekommen ist in den letzten, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so. Könntest du DIN A4 Blöcke mitfüllen wahrscheinlich. Also die finale Struktur haben sie da noch nicht gefunden. Es gab auf jeden Fall, wie gesagt, anhaltende Spekulationen um Christian Horner, der grundsätzlich natürlich an einem Team interessiert ist, wo er mehr Kontrolle und eben auch Anteile sich mopsen kann. Ne? Er hätte das gerne. Er hätte gerne diese starke Position, ja, die Adrian Newey jetzt tatsächlich hat. Und könnte ein Zwischenschritt sein, dass er Adrian Newey da jetzt in der Teamchef-Rolle ist, bis jemand eben mit starken kommerziellen und Managementfähigkeiten, naja, wie eben ein Christian Horner, diese größeren CEO-Aufgaben übernimmt, die Adrian Newey vielleicht gar nicht selber ausführen möchte. Vielleicht hat er dann auch keine Zeit mehr in seinen Tag. Auch der hat bekanntermaßen nur 24 Stunden. Ja. Das ist wirklich fragwürdig, wie er das ohnehin schaffen will. Aber naja, vielleicht kriegt er das hin. Es gibt natürlich grundsätzlich auch ein Risiko der Instabilität, haben wir jetzt hier. Obwohl die Personalien Newey und Cowell natürlich hochkarätig sind, wahnsinnig kompetent, deuten diese ganzen schnellen Wechsel an, und darauf wollte ich ja gerade schon hinaus, an der Teamspitze. Ja, wir haben jetzt von Mike Craig zu Andy Cowell zu Adrian Newey in mehr oder weniger 14 Monate, hast du gesagt, ist Andy Cowell in dem Job gewesen. Also innerhalb von, sagen wir mal, 1,5 Jahren haben wir jetzt 3 verschiedene Teamchefs gehabt. Deutet alles darauf hin, dass das Team noch nicht wirklich die gewünschte Stabilität gefunden hat, noch nicht die finale Form. Ja. Lawrence Stroll rät man natürlich von außen, dass er doch bitte Adrian Newey mal freie Hand lassen soll. So wie das tatsächlich Christian Horner bei Red Bull weitestgehend getan hat. Ja. Also Newey hatte da wirklich alle Freiheiten der Welt. Lawrence Stroll sollte sich nicht einmischen, damit dann eben diese ganze Struktur, wie sie jetzt ist, wie sie vielleicht dann noch vollendet werden muss, auch wirklich ihre Arbeit machen kann. Das wird Lawrence Stroll, glaube ich, unheimlich schwer fallen. Der ist schon eher so ein Hands-on-Typ und Macher, und er will eigentlich so der Bestimmer sein, hat man immer das Gefühl. Keine Ahnung, ob er es hinkriegt, sich da wirklich zurückzuziehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das ist eine schöne Metapher, diese neue Aston Martin-Struktur. Hier kann man sich vorstellen wie ein, hochspezialisiertes Uhrwerk. Anstatt eines Alleskönners, der da an der Spitze ist, wie das halt früher so war, Teamchefs der alten Garde auf jeden Fall, Ken Tyrrell meinetwegen oder Colin Chapman oder sowas, der alle Zahnräder bedienen muss. Jetzt gibt's eben einen Designvisionär gewissermaßen, der als Architekt dieser ganzen Geschichte gilt. Wir haben einen Motorenspezialisten und Integrator mit Andy Cowell, der dann die ganze strategische Integration dieser ganzen Komponenten führt, und wir werden vielleicht noch jemanden kriegen, der sich dann um Marketing und PR Belange kümmert, wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben da alle ihre wirklich hochkomplexen Aufgabenfelder. Die muss man perfekt zusammenführen, damit das Auto oder das Team als Ganzes natürlich möglichst stark in die neue Regel-Ära startet, oder?
Ja, und wir haben euch jetzt auch gefragt, tatsächlich taufrisch, was ihr denn davon haltet, dass Adrian Newey jetzt ab 2026 Teamchef bei Aston Martin wird. Und das fand ich ganz interessant. Die meisten sagen, das kann nicht gut gehen, denn 36% sagen, finde ich super, Newey ist ein Genie. 41% sagen, das kann nicht gut gehen. Und 23% sagen, ich bin ratlos. Sie wissen noch gar nicht, was sie davon überhaupt halten sollen. Also, sehr, sehr spannende Geschichte. Wahnsinn. Und ich glaube, wir werden alle mal schauen und uns zurücklehnen und das Ganze auf uns wirken lassen.
Ja,
und
es war auch meine Initialreaktion. Ne? Ich habe dir ja die News geschickt.
Wenn
das mal gut geht, war mein Wortlaut, glaube ich.
Ich F1-Troll-Account, dachte ich. Da gibt es ja auch viele, die einfach zum Spaß irgendwelche Quatschmeldungen raushauen. Aber naja, Quatschmeldung übrigens ist auch nicht tatsächlich, dass Mick Schumacher jetzt inzwischen bestätigt ist, 2026 IndyCar zu fahren. Und zwar für das Team Rahal Letterman Lenigan Racing, hat ja im Oktober schon Tests in Indianapolis abgeschlossen für das Team. Da waren alle recht zufrieden. Das Team gehört unter anderem übrigens dem recht berühmten, zumindest in den USA, hier kennen auch manche, TV-Host David Letterman und dem ehemaligen IndyCar-Fahrer Bobby Rahal, und ist eigentlich aber eines der Hinterblinker-Teams der Serie. Also darf man jetzt nicht erwarten, dass Mick Schumacher dann direkt alles abreißt, aber es ist auch
von
nicht
Haas zu Haas gewissermaßen.
Ja, aber auch nicht ganz, denn da hat man halt ein Einheitschassis in der IndyCar-Serie und dann sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Ja, also es kann schon den ein oder anderen Achtungserfolg geben und aufs Fahrgefühl angesprochen, und das will ich euch nicht vorenthalten, oder Dave, du hast das Zitat, ja. Hat er auch was ganz Interessantes gesagt.
Ein schönes Zitat. Ja. Ein schönes Zitat. Also ich lese mal vor, das ist relativ lang. Mick Schumacher sagt, natürlich haben wir im IndyCar deutlich weniger Downforce und deutlich weniger Leistung, weshalb sich das Fahrgefühl eher in Richtung eines Formel-2-Autos bewegt, nur mit besseren Reifen. Es ist ein Auto, das man richtig über die Strecke pressen muss, man kämpft viel mit dem Fahrzeug und neigt dazu, es in manchen Bereichen zu überfahren, um Performance rauszuholen. Das unterscheidet sich komplett von allen Autos, die ich bisher gefahren bin. Klingt für mich tatsächlich, ehrlich gesagt, erstmal nach Spaß, ja. Hört sich ein bisschen an wie ein Go-Kart. Das muss man ja manchmal auch in die Kurve zwingen, je nachdem, ob das gerade unter- oder übersteuert, je nachdem, welches man erwischt. Könnte spaßig werden, aber klingt auch so, als hätte Mick Schumacher eine ganze Menge Arbeit vor sich und müsste sich erstmal umgewöhnen. Wenn ihr das verfolgen wollt, wie sich Mick Schumacher übrigens schlägt in den USA, die Entity IndyCar Series startet 2026 in ihre 105. Meisterschaftssaison schon. Das ist natürlich die höchste Serie des amerikanischen Monoposto-Sports, also ja, offenes Cockpit. Und es ist die 30. Saison der IndyCar Series. Also die Serie hat eine lange, lange Geschichte mit inklusive Split und Wiedervereinigung hin und her.
Hieß ja auch mal Kart, CART und so weiter und so fort.
Genau, Indy Racing League und, ja. Auf jeden Fall gibt es 17 Rennen im nächsten Jahr. Das erste ist am 1. März in St. Petersburg in Florida und das Finale steigt schon am 6. September auf dem legendären Laguna Seca Raceway in Monterey. Also verfolgt das gerne, wird ein großer Spaß. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich der Mick schlagen wird. Ich glaube, er könnte da den einen oder anderen Achtungserfolg feiern. Traditionell aber wahrscheinlich dann erst im übernächsten Jahr. Mick Schumacher braucht ja irgendwie mal 2 Jahre, um richtig in der Rennserie anzukommen. Schauen wir mal.
Tja, schauen wir mal. Und jetzt geht es nochmal natürlich ans Eingemachte mit unserer Meinung zum WM-Kampf. Und da dürfen wir jetzt natürlich nicht verpassen, ein bisschen drüber zu reden, wie dieser Dreikampf Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri unserer Meinung nach sich entwickeln wird. Also man kann zumindest mal sagen, es wird spannend werden. Während des Rennens vielleicht ganz schnell auch nicht. Es kann sich dazu tatsächlich auch schon direkt für Lando Norris entscheiden dieses Wochenende. Wenn er alles perfekt schafft, dann ist er Weltmeister. Praktisch mit Wirkung Rennende Sonntag. Und das Schöne ist, alle drei sind im Spiel. Piastri, Norris, Verstappen, und alle drei müssen jetzt alles geben. Und das heißt, auch wenn die auf der Strecke aufeinandertreffen, dann werden die Visiere hochgeklappt. Ja? Also da muss man dann richtig Gas geben.
Oder
runter. Im Sinne des Wortes, genau. Und ja, interessant ist auch, dass es kann gut sein, dass ein drittes Team tatsächlich das Zünglein an der Waage ist. Wenn Ferrari einen guten Tag hat, Mercedes ja auch öfters mal, oder wenn Yuki Tsunoda plötzlich irgendwie aus dem Dornröschen Schlaf erwacht und dann plötzlich wieder seine Leistung wiederfindet und vielleicht dann halbwegs an diese Pace von Max Verstappen rankommt, kann er zumindest vielleicht mal Oscar Piastri ärgern. Glaube ich zwar, ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, aber es sind alles Dinge, die im Rahmen des Möglichen theoretisch sind. Was glaubst du denn eigentlich? Also wie werden die das angehen? Was können wir erwarten von Piastri, von Verstappen und von Norris? Wer ist wie aggressiv? Wer wird seine Leistung abrufen können? Ich denke mal, Verstappen ist eh ein Uhrwerk, ne?
Ja, also ich rechne fest damit, dass Verstappen auf jeden Fall 100% abrufen kann. Der war schon oft im WM-Kampf, der ist eigentlich der Außenseiter, er muss niemandem irgendwas beweisen und eigentlich rechnet niemand damit, dass er diese WM gewinnt. Er war 104 Punkte zurück schon hinter Piastri damals, also hinter dem Führenden in der WM. Jetzt ist er punktgleich mit Oscar Piastri. Jetzt liegt dafür Lando Norris mit 24 Punkten vor den beiden noch. Also ich glaube, er ist definitiv am entspanntesten von allen dreien. Lässt das alles mal auf sich zukommen. Wenn das Auto gut geht in Katar, dann kann er locker gewinnen, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Genauso in Abu Dhabi, ja, da hat er auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit WM-Titeln in Abu Dhabi. Mal gucken. Frage wird sein, wie gut Lando Norris und Oscar Piastri jetzt diese Doppeldisqualifikation wegstecken können. Bei Piastri ist ohnehin die Frage, wie es gerade um seine mentale Stärke da bestellt ist. Der vermeintlich neue Iceman der Formel 1 hat ja wirklich in den letzten Rennen schon immer mal wieder ein bisschen Schwächen offenbart, was sehr verwunderlich ist, ehrlich gesagt. Das hätte ich nicht gedacht. Es zehrt offensichtlich auch noch ein bisschen an ihm da, diese Entscheidung in Monza, dann dieses Baku-Wochenende, das hängt ihm alles noch ein bisschen nach.
Doch, die Pace vor allem nicht mehr, ne?
Ja, es fehlt halt so ein bisschen was, ja. Und er muss all das jetzt aber wirklich ausschalten, wegwischen. Er muss seine Leistung bringen, die er bringen kann. Und Katar ist da tatsächlich ein gefundenes Pflaster. Wir haben es ja schon öfter thematisiert. Er war stark in den letzten Jahren in Katar. So zweimal ist er dort schon gefahren. Er hat seinen ersten Sieg in der Formel 1 dort gefeiert im Sprint im Jahr, was war es, 23, glaube ich, ja. Auch letztes Jahr war das eines seiner besseren Rennen dann hinten raus. Er hatte nämlich auch letztes Jahr schon ja eine Schwächephase im letzten Saisonviertel, können wir mal sagen. Aber Katar war auch im letzten Jahr in dieser Schwächephase ein Lichtblick. Also mindestens das wird er nochmal rausholen müssen. Und Lando Norris kann ich nicht einschätzen. Er hatte eigentlich wirklich einen Lauf in den letzten Wochen. Wurde da jetzt aber rausgerissen durch diese Disqualifikation. Keine Ahnung, ob er das locker wegsteckt oder ob ihm das jetzt schon zu Kopf steigt, dass er A, die WM klar machen kann in Katar und dass sein Vorsprung B aber kleiner ist, als es hätte sein können. 24 Punkte, wie gesagt, ist er. 42 Punkte wären es gewesen, wenn beide McLarens nicht disqualifiziert worden wären. Ah.
Ja, also ich persönlich glaube, dass Norris, das traue ich ihm auch zu, er ist ja nicht so der aus Zucker gemachte, wie es manche ihm vorwerfen, ja. Also ich glaube, der alles, was der machen muss, ist das Auto irgendwie aufs Podium fahren und ich glaube, das sollte er schaffen, ja, außer wenn ihm jemand vorsätzlich in die Karre reinfährt, der abgeschossen wird oder halt einen Defekt in irgendeiner Weise hat. Normalerweise traue ich ihm das wirklich zu. Und diese Saison, abgesehen von diesem Haraki-Manöver in Kanada, hat er ja auch keinen großen Fehler gemacht, ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich denke, für ihn psychologisch ist er auf jeden Fall besser dran als Piastri, denn er hat die Pace. Er hat eigentlich bis auf diesen Verbremser in Kurve 1 in Las Vegas auch keinen wirklichen Fehler gemacht, ja. Da wollte er zu viel, aber danach hat er das eigentlich sehr kontrolliert wieder recovered, mit dem Unterschied, dass er eben dann, oder mit der ausschlaggebenden Tatsache, dass er eben diesen Platz 1 sich nicht wieder zurückholen konnte von Verstappen. Nee. Und ich denke, das kann er schon mit sich ganz gut ausmachen. Bei Piastri ist eher so das große Fragezeichen, schaffe ich die Pace überhaupt wieder? Denn ich habe es in den letzten Jahren, in den letzten 6 Rennen nicht geschafft, bis auf eben Katar. Das kann mich jetzt dann vielleicht theoretisch nochmal motivieren, aber ja. Ich denke, das sind die Zweifel größer und dann muss er sich ja dann noch mit Verstappen und mit Norris rumschlagen, also da schauen wir auch mal und Verstappen, ich glaube, der hat insofern ja nichts zu verlieren, der kann All-In gehen, der wird natürlich auch nicht irgendwie irgendwelche gestörten Dinge machen, wo er dann Crash riskiert, aber ich glaube, der wird mit Abstand am aggressivsten fahren von allen und ich kann mir gut vorstellen, dass Verstappen da auch den Sieg holt. Da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, was unsere Predictions sind. Kurze Worte noch zum Safety Car, das kann natürlich auch ein Faktor sein und das ist tatsächlich in den letzten 2 Jahren immer rausgekommen und zwar tatsächlich im Sprint 23 gleich 3-mal, im Rennen 23 einmal und letztes Jahr dann auch einmal. Letztes Jahr, wir erinnern uns, wir haben auch drüber gesprochen, es ging da um Albons Rückspiegel, der auf der Geraden dann einen Schwächeanfall hatte und dann ist am Ende Bottas drüber gefahren. Da haben sich dann Hamilton und Sainz dann Reifenschäden geholt, Safety Car ist rausgekommen. Also alles, was ich sagen will, es kann durchaus sein, dass ein Safety Car kommt, denn 23 war es dann auch so, verschiedene Dreher im Sprint, Safety Car rausgekommen, Hamilton im Rennen ausgeschieden, musste auch ein Safety Car kommen und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass ein Safety Car zumindest mal rausgeschickt wird im Rennen. Das kann natürlich alles durcheinander würfeln. Lando Norris kann ein Lied davon singen. Letztes Jahr hat er dadurch nur Platz 10 geschafft, weil es sehr, sehr spät rausgekommen ist im Rennen, ungefähr zur Halbzeit. Okay, auch muss man natürlich noch letztes Wort dazu nicht vergessen, dass es eine vorgeschriebene faktische Zwei-Stop-Strategie gibt. Also bei alle 25 Runden muss dann der Reifen gewechselt werden spätestens. Also 25 Sekunden muss er drauf haben.
Distanz, ne?
Genau, 25 Sekunden muss er drauf haben. Das heißt, wenn er angefahren worden ist schon, dann hast du halt, wenn du zum Beispiel 3 Runden schon gefahren bist, musst du halt spätestens Runde 22 dann die Box. Also alles spannende Faktoren. Und jetzt, Dave, sag uns doch bitte, was du glaubst, wer erster, zweiter, dritter wird.
So, jetzt kommt unser garantiert falscher Podiumstipp. Legendär und zum Glück ist er falsch, weil sonst wäre meiner Prediction nach auf jeden Fall die WM entschieden. Ich sehe nämlich Charles Leclerc auf dem dritten Platz. Bin gespannt, ob er es wirklich schaffen kann. Ich sehe Max Verstappen auf der 2 und ich glaube, Lando Norris gewinnt am Sonntag und das wäre gleichbedeutend mit dem WM-Gewinn für Lando Norris. Schauen wir mal, ob es so hinhaut. Es ist ja traditionell ein garantiert falscher Podiumstipp, deswegen haut es nicht hin. Ganz kurz würde ich aber noch erwähnen, ich erwarte die Aston Martin relativ stark. Mhm. Es braucht viel Abtrieb auf der Strecke, das können sie eigentlich. dagegen spricht, dass sie mit dem Reifen nicht so gut haushalten können. Aber vielleicht spielt ihnen da die vorgeschriebene Zweistopp-Strategie ja in die Karten. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich rechne auch mit einer starken Haas-Mannschaft. Ja, aber schauen wir mal. Dein garantiert falscher Podiumstipp, mein Lieber, den brauchen wir noch.
Ja, ich mach's schnell. Piastri auf 3, Norris auf 2, Verstappen auf 1. Und das würde bedeuten, dass Norris weiter sehr gut im Spiel ist, aber die WM noch nicht entschieden und Piastri dann aber auch schon relativ schlechte Chancen hat. Beziehungsweise, ich kann es gerade im Kopf nicht ausrechnen, aber dann wäre es im Prinzip vor allem eine Verstappen versus Norris Show dann in Abu Dhabi. Schreibt uns gerne dann in die Kommentare hier unter dem Video, wie ihr das Ganze seht. Und dann sind wir sehr gespannt. Ihr wisst ja, wir antworten auf jeden Kommentar. Und dann machen wir diese doch relativ lange Vorschau-Episode, war aber jetzt auch wichtig, mal zu Ende. Denn diese Mega-News Adrian Newey, die muss natürlich ausgiebig gewürdigt werden. Wir hoffen, dass wir da vom Infogehalt euch genügend an die Hand gegeben haben und dass euch jetzt sozusagen nichts an Info fehlt für dieses tolle Rennwochenende, wo uns alle darauf freuen. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Video und wir sehen uns.
Das tun wir. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.